Die Predigt geht heute über ein eigentlich gut bekanntes Gleichnis. Das Gleichnis von der bittenden Witwe in Lukas 18. Manche nennen es auch das Gleichnis vom ungerechten Richter. Ich nenne es lieber das Gleichnis von der bittenden Witwe. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Schlage in Klammern. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Die erste Hauptperson in diesem Gleichnis ist eine Witwe. In der Gesellschaft der Antike, des Altertums, im Ganzen waren Witwen natürlich die Symbolfigur der Unterprivilegierten, der Entrechteten, der Entmachteten, die Witwen und Waisen. Und war nicht das Elend schon groß genug, das Liebste im Leben verloren zu haben, dann kam dazu das materielle Elend, das rechtliche Elend. Die Stimme einer Frau galt in der alten patriarchalischen Gesellschaft nichts. Und das war eine schlimme Situation für Frauen, und sie war ja nicht selten. Witwen gab es früher bei der hohen Sterblichkeit der Menschen in einem ganz anderen Zusammenhang viel häufiger als heute. Umso interessanter ist, dass das alte Israel eine relativ gute Witwenversorgung kannte. Auch das ist, denke ich, ein Unterschied der Kultur zu anderen. Die Rechte der Witwen waren im Alten Testament klar im mosaischen Gesetz festgelegt. Es gab regelrechte Finanzierungssysteme, wie wir es heute kennen, in der hinterbliebenen Versorgung eines modernen Sozialstaates. Da heißt es zum Beispiel: Wenn du auf deinen Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast, im Mose, auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf das dich der Herr dein Gott segne in allen Werken deiner Hände. Wer den Witwen und Unterdrückten im alten Bund half, für den gab es einen besonderen Segen. Das war sogar auch geregelt. Schon das Geben war gesegnet. Und wehe dem, der das Recht der Witwen beugte. Das war ein besonderer Frevel. Wer die Unterdrückten noch unterjochte, das war wie einer, der auf den trat, der schon am Boden liegt. Und in so einer Situation befindet sich diese Witwe. Wir erfahren, dass da ein Widersacher ist. Über ihn wird nicht viel ausgesagt. Und ich gehe davon aus, dass die Not, die die Witwe hatte, eine echte Not war, kein Problemchen, sondern ein wirklich existenzielles Problem. Was könnte es gewesen sein? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist sie im Handel betrogen worden, weil sie sich nicht auskannte, weil ihr Mann früher den Handel gemacht hat und es hat sie einer über den Tisch gezogen. Eine kranke Ziege verkauft, schlechtes Mehl. Vielleicht hatte sie einen Marktstand und den hat man ihr weggenommen. Einen Acker, den sie bestellt, wo man gesagt hat, dein Mann ist tot, der gehört jetzt mir. Vielleicht wollte sie jemanden um ihr Erbe bringen. Also ich glaube, dass die Not der Witwe eine echte Not war. und deswegen musste sie sich Hilfe holen. Und der Peiniger, der Widersacher, hat sie natürlich geärgert. Er hat sie wahrscheinlich noch verhöhnt. Einer, der sich natürlich in Israel nicht beliebt machte. Also brauchte sie Recht, sie musste sich das Recht holen, sie, die keinen Mann hatte, der für sie eintrat, der für sie kämpfte. Vielleicht erwartet man heute noch manchmal von den Männern, dass sie für ihre Frauen einstehen, für sie kämpfen. Auch wenn heute Frauen eigene Rechte haben und man auch manchmal den Eindruck hat, sie können das viel besser als wir. Und dann kommt sie zu einem Richter und jetzt wird dieses Gleichnis irgendwie kurios, weil dieser Richter ist genau das Gegenteil von dem, was er sein sollte. Ein Richter war zusammen mit den Pharisäern einer der angesehensten Personen im alten Israel. Es waren Menschen, die eine Unabhängigkeit hatten. Es waren in der Regel keine ganz armen Menschen. Sie hatten eine Bildung. Und ein guter Richter war immer auch der, der das Recht lebte. Also es war eine integre Person. Und diese Witwe gerät an einen sozusagen, der genau das Gegenteil ist. Das heißt, er scheute Gott nicht und scheute Menschen nicht. Gott fürchten heißt Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit berücksichtigen. Gott fürchten heißt seine Gebote halten im alten Bund in ganz besonderer Weise. Und Menschen fürchten heißt in diesem Fall sich auf die Situation der Menschen vor Gericht einlassen. Bis zum heutigen Tage muss ein Richter sich einen Überblick verschaffen, was ist da los vor Gericht, und muss gerecht sein. Und gerecht wird man natürlich dem Menschen nur, wenn man seine Situation gut kennt. Auch das hat ihn nicht interessiert. Er hat sich davon eigentlich, er hat überhaupt kein Interesse an der Situation der Witwe. Er scheute das Recht nicht vor Gott und er scheute auch die menschliche Situation, interessierte ihn gar nicht. Und das heißt, schon im Alten Bund wird eine Klage laut über ungerechte Richter, die Geschenke annehmen. Es war also auch bekannt, dass es neben den Richtern, den Gerechten, die für Ordnung sorgen kann, bereits diese korrupten, gleichgültigen Richter gab. In Micha 7,3 heißt es, ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun, der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Kein ganz neues Problem. Und heute ist es ja auch so, wenn irgendjemand bei Gericht bestechlich oder sonst was ist, das ist ein sehr großes Verbrechen. Die Witwe gerät also an den Falschen, aber die lässt nicht locker. Und wenn wir uns das so vorstellen, die saßen ja wirklich in den Torbögen und sprachen Recht, das ist ja kein Bild, sondern das hat einen Hintergrund. Es wurde in den Toren wurde Recht gesprochen. Die Richter fand man in den Torbögen. Das lässt sich aus den alten Überlieferungen auch des Judentums belegen. Die Torbögen, das war so der Ort neben dem Marktplatz, da spielte sich alles ab. Da wurde Recht gesprochen, da wurde gehandelt und so weiter. Also war die Figur des Richters anwesend und da lief die Frau immer wieder hin und sagte, schaffe mir Recht. Sie hat richtig genervt und sie wurde sauer. Und dann hat sie sich vor diesem Richter aufgebaut und gesagt, ich weiß nicht, was ich noch mit dir mache. Ich möchte von dir Recht haben. Und das ging eine Weile so weiter und die Richterin war sehr verzweifelt. Und der Richter denkt sich, es muss irgendwas geschehen. Ich muss die Frau loswerden. Es ging ihm nicht darum, ihr Recht zu geben. Er wollte sie loshaben. Man hat sich gedacht, am Ende verprügelt er mich. Ich habe so eine schöne Nase. Nachher ist die krumm und die Leute sagen, das war die Witwe, der ich kein Recht geschaffen habe. Sie haut mich, ich kriege eine Narbe. Ich habe eine riesen Narbe durchs Gesicht. Sie nimmt einen Knüppel. Und alle sagen, das war die Narbe, die du von einer Witwe hast, weil du ihr kein Recht gesprochen hast. Er wollte sein Gesicht nicht verlieren und er wollte seine Ruhe haben. Äußere Gründe und so gibt er ihr einen Spruch, einen Richtspruch, einen Richterspruch, damit sie ihre Gerechtigkeit hat, eine Art Titel, würden wir sagen, mit der sie dann den Widersacher los wird und er sozusagen von seinem Unrecht weichen muss. Soweit die Geschichte, und das ist auch ganz einfach für mich, weil Jesus legt die Geschichte aus. Am Anfang sagt er, ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Dann erzählt er die Geschichte und legt sie aus und sagt, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, doch wird wohl der Menschensohn, wenn er kommt, den, in Klammer, genau diesen Glauben finden auf Erden. Jesus vergleicht die Situation der Gemeinde, der Auserwählten, jedes Einzelnen, die Auserwählten, das sind wir, die Herausgerufenen, mit der Situation einer Witwe. Jetzt haben wir vorher eigentlich ja was ganz anderes gehört, wer wir sind. Wir sind die Auserwählten, die königliche, das königliche Priestertum. Wir sind ein gewissermaßen privilegierter Stand. Warum hier die Rede von der Witwe? Ich sage immer so, egal wie hoch man steigt in seinem geistlichen Leben, man kann immer nur in die Arme Gottes fallen und man kann immer wieder zurückfallen in die Situation dessen, der ruft. Wir bleiben in dieser Welt immer Menschen, die bitten müssen, die nicht einfach umsonst und ohne eine Bitte etwas bekommen. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn wir überlegen uns manchmal, könnte nicht Gott einfach so handeln? Er kennt uns doch, er sieht doch, er weiß doch alles. Er könnte einfach automatisch immer das tun, was wir brauchen. Ich glaube, dass es ein ganz tiefes Missverständnis bei uns gibt, wenn wir unseren Glauben als Beziehung sehen. Dann ist es eine Beziehung zwischen zwei Personen. Natürlich eine ungleiche Beziehung. Es ist ein Schöpfer und ein Geschöpf. Und ich glaube sogar, dass nicht nur in diesem Leben, sondern auch im ewigen Leben immer ein Gegenüber da ist und die Beziehung immer beruht auf einem Bitten und Danken. Also dass eine Beziehung immer als Wesen hat, dass es ein Geben und Nehmen gibt, ein Aussprechen und ein Antworten. Also wenn wir Beziehung verstehen als eine Beziehung zwischen zwei Personen, die ja auch sozusagen nicht einfach sich auflösen, dann wird es immer ein Bitten und ein Danken geben. Und auf dem Hintergrund versuchen wir einfach mal zu verstehen, warum wir überhaupt beten. Es ist ein sich ausdrücken und Gott möchte antworten. Er möchte eine Beziehung haben zu uns. Und Menschen, die eine Beziehung miteinander haben, die reden miteinander. Kann man ja sagen, es gibt ja auch Ehepaare, die verstehen sich wortlos, sie reden tagelang nicht miteinander, aber dann ist meistens doch irgendwas nicht mehr in Ordnung. Also das Reden, das Miteinander kommunizieren ist Wesen jeder Beziehung. Aber, wie gesagt, so ein Gleichnis holt uns auch immer da ab, wo wir am Boden sind, wo wir unten sind und wo wir eine Not haben. Jesus ist immer ein bisschen realistischer als wir selber. Wenn wir schon ganz oben sein wollen, keine Probleme mehr sehen hat, sieht er immer noch das andere. Als Jesus dem Petrus sagt, du wirst mich verraten, da hat er vorher gesagt, Herr, wir werden für dich streiten, wir werden nie von deiner Seite gehen. Einen Tag später hat er sie verraten, der Petrus, den Jesus. Also das Bild von der Witwe müssen wir uns sozusagen einfach gefallen lassen, weil es hängt zusammen mit unserer immer noch vorhandenen Not. Es können der Einzelne sein mit seinen persönlichen Nöten und es kann natürlich auch die Gemeinde mit ihren speziellen Nöten sein. Wir haben letztes Mal von den Nöten gehört. In der Predigt von Wolfram Nagel ist sehr viel angesprochen worden. Und er hat auch sehr eindringlich gesagt, dass alle Probleme, die wir so in der Welt sehen, wo wir sagen, naja, kein Wunder, die haben ja Jesus nicht, dass es diese Probleme vergleichbar in unserer Gemeindesituation, in der Situation der Gemeinde Jesu auch gibt. Also wir sind nicht viel besser. Und das haben wir mit der Witwe gemeinsam, dass wir da Probleme haben. Es können äußere Nöte sein, es können aber auch innere Nöte sein. Es können geistliche Nöte sein, ein Problem mit Vergebung, alles Mögliche kann einen Mangel andeuten, einen Mangel, wie ihn die Witwe hatte. Es ist ganz interessant, dass hier das immer auf einer Rechtsgrundlage beschrieben wird. Es ist ein, wenn man so will, ein Gleichnis, was eine gewisse es gibt ja Filme, die von vorne bis hinten nur über ein Gericht sprechen, über einen Gerichtsfilm. Kennt ihr die 12 Geschworenen oder sonst was? Dieses Gleichnis befindet sich auf der Ebene eines Rechtsproblems, eines Rechtsnotstandes, und die Witwe erhält ihre Hilfe. Es ist ein Gerichtsgleichnis. Natürlich steht hinter dem Gerichtsgleichnis ein anderes Gleichnis. Aber das ist ganz interessant, weil wir jetzt auf die Problematik gleich kommen, dass eben ein Gott des Rechts ist und dass immer auf Basis von Recht Gott hilft und der Mensch sich auf der Basis der Gerechtigkeit an ihn richtet. Die Not des Einzelnen bringt uns sozusagen in eine Situation, den Witwenstand. Es kann aber auch die Situation der ganzen Gemeinde sein. Die Gemeinde ist auch angefochten. Christen werden in dieser Gesellschaft, in der modernen liberalen Gesellschaft, ich nenne jetzt mal einfach auch die Christen, die nahe an der biblischen Wahrheit leben, geraten unter Druck. Wir haben ein Problem an verschiedenen Stellen, wo wir sagen, wir kommen langsam in die Defensive. Wir geraten als Bibeltreue an den Rand der Gesellschaft. Und wir erleben eine Form inzwischen der modernen Christenverfolgung, die nicht weniger werden wird. Wir werden diffamiert, es werden uns Gelder entzogen, es gibt Denunzierungen, es gibt vor allem eins, verbale Gewalt. Früher hat man den Gegner mit Waffengewalt niedergestreckt, das macht man heute etwas differenzierter mit Worten. Das heißt, auch die Gemeinde selber ist wie eine Witwe ohne Rechte in dieser Gesellschaft, in dieser modernen liberalen Gesellschaft. Und wir haben, glaube ich, schon Probleme, uns unser Recht zu holen. Und in dieser Situation müssen wir unsere Stimme zu Gott erheben, nach dem Motto, Gott schaffe uns Recht. Deine Stimme wird in der Gesellschaft nicht mehr gehört. Sie wird verachtet. Aber an wen wenden wir uns mit unserer Not, mit unserer Witwennot, als Einzelne wie auch als Gemeinde? Die Antwort ist eigentlich in einem Gleichnis etwas vorher zu suchen. Hinter diesem Gleichnis ist ein anderes Gleichnis und ein anderes Bild. In Lukas 11 steht, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er würde ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wir denken an den Richter, den korrupten Richter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist, glaube ich, das Gleichnis, was hinter diesem Gleichnis steht, sozusagen, was eine Verbindung hat zu diesem Gleichnis. Am Ende der Telefonleitung, wenn wir beten, sitzt kein korrupter Richter, sondern ein liebender Vater, wie Jesus ihn darstellt. Der Vater im Himmel, der alle Nöte kennt, der eigentlich alle unsere Nöte, unsere Wünsche von unseren Lippen ablesen könnte. Und warum überhaupt bitten? Diese Frage hatte ich schon beantwortet vorwegnehmend. Gott will gebeten sein. Diese grundlegende Erkenntnis ist Teil unseres Glaubens, ist Teil der Beziehung, dass man bitten muss und in gleicher Form natürlich auch dankend empfängt. Natürlich ist es nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen, wird jeder sagen. So einfach ist das nicht, wenn ich bete und auf eine Antwort warte, wenn ich möchte, dass mir geholfen wird. Ich bete und bete und bete und ich habe das Gefühl, es passiert nichts. Manchmal braucht man Geduld. Es gibt regelrechte Langzeitprojekte im Glauben, wo man sozusagen die Eigenschaften eines Marathonläufers oder eines Gewichthebers braucht, um dran zu bleiben. Und plötzlich wird dieser Gott, dieser liebende Vater, den wir eigentlich alle kennen und an den wir glauben, von dem wir heute auch so viel schon gehört haben, der an die Witwen und Waisen denkt, der uns ausstattet mit geistlichen Rechten, der uns zu Königen und Priestern macht, plötzlich wird aus diesem Gott, der schweigt, ein gleichgültiger Richter. Wer bist du, Gott, dass du noch nicht gehört hast? Bist du so wie der Richter, der sich nicht mal für mich interessiert? Denkst du nicht mehr an deine eigenen Gebote? Was ist los? Warum ist Funkstille? Wir schreien zu Gott und rufen, schaffe uns Recht als Gemeinde, als Einzelne, wo wir bedrückt, verfolgt sind und meinen, Gott schweigt. Gott greift ein. Gott der Vater greift ein und Gott der Vater greift zügig ein. Ich denke in diesem Zusammenhang an die Geschichte mit Paulus und Silas im Gefängnis. Sie waren mitten in einer Situation, wo sie ganz erfolgreich Menschen für Jesus gewonnen haben und wo sie dann auf ungerechte Weise eingekerkert werden. Und es ist noch in demselben Nacht, wo sie beten und die Erde erzittert und die Gefängnistore gehen auf und sie treten heraus. Keine 6, 8 Stunden waren vergangen und schon hat Gott geholfen und das Unrecht beseitigt. Ein schönes Bild, was über allem unseren Fragen steht und unserer Not und dem manchmal vermeintlichen Warten und Schweigen Gottes. Gott handelt auf der Basis seiner Gerechtigkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz zu diesem Thema. Und wir müssen verstehen, dass eben dieses Gleichnis sehr bewusst in dem Rechtsrahmen gehalten ist. Wir müssen uns das etwa so vorstellen, was ist ein lieber Vater wert, der zum Beispiel seine Finanzen für die Kinder nicht geregelt hat, der sein Erbe nicht geregelt hat, der dauernd von Liebe redet, aber seinen Kindern keine Ordnung gibt. Also der liebende Vater ist auch gleichzeitig ein Gott des Rechtes, der ordnet, der zurechtbringt und der sozusagen auch für jede Sache eine wirkliche Antwort hat. Also der Vater einerseits, der Recht ist die eine Bild und das andere Bild ist der Gott der Gerechtigkeit, der Recht liebt und Recht schafft. Ein Schlüssel dazu, dass wir durchbrechen mit unseren Gebeten, ist ein sehr einfacher. Wir beten im Namen Jesu und Gott der Vater handelt im Namen Jesu. Wenn wir jemand anrufen und wählen die falsche Telefonnummer, dann kommt keine Verbindung zustande. Ein Geheimnis für die Erhörung von Gebeten, dass Gott uns Recht schafft, ist die Basis, dass wir uns auf das Recht stellen, was Jesus für uns erworben hat. Wir beten im Namen Jesu und das ist unsere Rechtsschutzversicherung, unser garantierter Rechtsbeistand. Natürlich hört Gott alles Flehen aller Menschen und speziell dort, wo es um Ungerechtigkeiten geht, handelt er immer, weil es ein Gott des Rechts, wo Unrecht geschieht, handelt er oder er lässt Menschen handeln. Der Kampf um Gerechtigkeit, der auch in diesem Gleichnis angesprochen wird, ist immer eine Sache Gottes, solange es um die Gerechtigkeit geht, was wir im Sinne des jüdisch-christlichen Wertekanons als Gerechtigkeit definiert worden, weil der Begriff Gerechtigkeit ist nun auch in unserer Gesellschaft bereits ziemlich unter die Räder gekommen. Was alles so für gerecht gehalten wird, das ist ein anderes Thema. Und im Namen Jesu haben wir plötzlich Zugang zum Allerheiligsten. Sind wir plötzlich mitten in der Gegenwart Gottes, sind wir am Herzen des Vaters. Und da wird auch unsere Wünsche umgestaltet. Und wir kriegen Anteil an dem, was Gott für den Menschen will. Wenn wir durchdringen mit unseren Gebeten, sozusagen in das Innerste zum Herzen Gottes, dann werden wir selber verwandelt. Und das ist ein Grund, warum Jesus dieses Gleichnis auch sagt, betet ohne Unterlass, dass wir ständig in einem Gebet und Flehen sind. Natürlich ist die Not, schreit zum Himmel in dieser Welt. Natürlich nehmen wir alles auf und sagen, ich bete für dich, ich möchte, dass etwas geschieht, dass Gerechtigkeit gewirkt wird. Aber es hat noch einen anderen Effekt, wenn man so will, einen pädagogischen oder einen tieferen Effekt. Wir bekommen Anteil an den Plänen Gottes. Und diese Klagemauer aus Stein für viele Menschen, die wird plötzlich durchlässig. Und diese Klagemauer ist, wenn man so will, das ist Jesus. Und am Herzen Jesu hört man das Herz des Vaters schlagen. Ja? Ganz im Bild gesprochen, die Klagemauer wird zu einem menschlichen, mit zu einer menschlichen Mauer, und hinter dieser Mauer schlägt das Herz Gottes. Ja, der Johannes hat am Herzen Jesu das Herz Gottes schlagen hören. Und wenn Menschen wie Steine reagieren und uns abweisen wie dieser Richter, dann gehen wir durch sie hindurch und sagen, egal was du mir sagst, du ungerechter Richter, ich weiß, dass hinter dir ein gerechter Richter steht und ich weiß, dass hinter dem gerechten Richter ein lebendiger gerechter Gott steht. Wir lassen uns nicht abweisen von der Person. Natürlich bleiben wir freundlich und bleiben wir sanftmütig, aber wir gehen sozusagen geistlich durch den durch zum Vater. Und genau das hat die Witwe gemacht. Sie hat hinter diesem ungerechten Richter den gesehen, der ihr Recht schafft. Und wir lassen uns nicht abschrecken von der Karikatur, die manche Menschen abgeben. Es gibt ja viele Situationen, wo wir abgewiesen werden und wo wir sagen, das ist aber ungerecht. Klar, es gibt auch mal was, wo Gott uns was zeigen möchte, dass wir vielleicht einfach falsch liegen. Aber wenn wir den Eindruck haben, wir müssen da durch, dann müssen wir und dürfen wir uns nicht abhalten lassen, sondern dann gehen wir beharrlich immer weiter. Und Gott wird auf seine Weise dann reagieren. Und er wird uns Recht schaffen und er wird uns über unsere Vorstellung hinaus Recht schaffen. Die Antworten Gottes sind immer zwei Nummern größer, zwei Nummern herrlicher und zwei Nummern gerechter, als wir es uns selber vorstellen, oder drei oder vier. Was wir nicht tun sollten, ist uns unser Recht selber nehmen. Das ist Selbstjustiz. Das sollen wir nicht. Rache ist des Herrn. Und es widerspricht so ganz und gar der Haltung unseres Erlösers, der das Gericht abwenden will. Er will ja nicht, dass wir irgendwie unser Feind sozusagen bestraft wird. Er möchte diesen Feind auch retten. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wir so unser Recht, für unser Recht kämpfen und gleichzeitig aber möchten, dass der Gegenüber, der Widersacher, wenn es ein Mensch ist, nicht der geistliche Widersacher, wenn es ein Mensch ist, dass er sozusagen dann vor Gericht gezogen wird, wir unsere Genugtuung haben und der andere ordentlich bestraft wird. Das ist irgendwie nicht das, was Jesus dann wollte. Aber wir haben einen Rechtsanspruch auf göttliche Hilfe. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wir müssen im Namen Jesu auf unser Recht pochen. Und wir müssen auf ihn beharrlich sein im Beten, bis wir eine Antwort sehen. Manchmal sieht es ein bisschen anders aus, manchmal dauert es. Die Tatsache, dass es manchmal dauert, die Predigt dauert nicht mehr lang, heißt nicht, dass Gott nicht eilig Hilfe schafft. Und in den letzten Wochen ist mir das mal wieder klar geworden, wenn ich den Satz sage, den hat Gott nicht geheilt oder dem hat Gott nicht geholfen, dann ist das eine menschliche Perspektive. Ich kann nur sagen, da ist noch nichts passiert. Das ist ein Unterschied, ob ich schon eine Aussage treffe, da, den hat Gott nicht geheilt. Oder wenn ich sage, da ist noch nichts passiert. Beim einen habe ich ein Urteil über Gott gesprochen. Habe ich eine Aussage gemacht, dass Gott nicht heilt. Und die verbreitet sich weiter wie ein Lauffeuer. Oder es muss jetzt nicht eine Heilung, es kann auch was anderes sein. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, hier warte ich noch auf ein Ergebnis, hier warte ich noch auf etwas. Dann bleibe ich in einer Hoffnungssituation. Auch wenn ich sage, da passiert nichts, da ist nichts passiert, dann habe ich es festgeschrieben. Und dann ist keine Bewegung mehr drin. Gott hilft gerne, er ist ein liebender Vater und er hilft auch zügig. Zwei abschließende Betrachtungen zu diesem Gleichnis. Gott lässt seine Kinder nicht allein, er lässt sie nicht wie Witwen und Waisen in dieser Welt. Das ist ja eine Aussage, die Jesus macht, bevor er ans Kreuz geht und bevor das Pfingstwunder geschieht. Für mich ist das Pfingstwunder eine erste Beweis oder vielleicht auch der wichtigste Treuebeweis, auf den sich die ganze Kirche bindet. Er hat die Jünger nur am 50. Tag, also sie mussten 49 Tage warten, bis der Heilige Geist kam, der Rechtsbeistand. Die Jünger Jesu waren wie Witwen und Waisen in der Welt und sie haben einen Rechtsbeistand erhalten, der sie an alles erinnert und alles ausformt und alles tut, was Jesus ihnen gesagt hat. 50 Tage hat es gedauert. Was sind 50 Tage? In unserer Perspektive kann das sehr lange sein. 50 Tage mit Schmerzen sind eine endliche Ewigkeit. 50 Tage Not, finanzielle Sorgen, zermürben. Aber 50 Tage sind auch keine ganz unmenschliche Zeit. Und hinter allem in diesem Gleichnis steht noch eine andere Bitte und eine andere Erwartung. Das ist die Erwartung, und damit schließt ja auch das Gleichnis, dass es einen Tag gibt, wo der Herr wiederkommt. Und wir warten auf seine Gerechtigkeit. Wir warten darauf, dass die Gerechtigkeit, die Gott ist, sichtbar wird, dass die Königsherrschaft Gottes anbricht. Und das Gleichnis endet mit einer Frage. Und diese Frage kann ich natürlich nur weitergeben. Wird er diesen Glauben bei uns finden, wenn er kommt? Wir kennen andere Gleichnisse mit den Wachenden und den Schlafenden oder die Jungfrauen, die das Öl haben und die anderen haben das Öl nicht. Man kann jetzt da drüber nachdenken, was das eine, was das andere ist. Aber eins ist klar. Wir sollen in einer Situation des Flehens, des Wartens, des Herbeisehnens, des Glaubens bleiben, weil wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der uns nicht warten lässt, der uns nicht leer ausgehen lässt, sondern der Recht schafft und der uns für uns eine wunderbare Gerechtigkeit erworben hat.